Bei Geldanlagen ist das auch so, dass es einfach diesen Gegenwind gibt, diese Widersacher. Was schade ist, dass wir das nie so richtig lernen und uns dem gar nicht bewusst sind. Aber wenn wir die gleich ansprechen, dann wird jeder sagen, ah ja, klar, habe ich schon von gehört oder verstehe ich. Aber wir haben sie nicht so wirklich auf dem Schirm. Und das ist super wichtig, das zu wissen. Denn sonst kann es schon mal sein, dass wir irgendwo unser Geld anlegen und es von den Zahlen her mehr wird, der Wert aber trotzdem weniger ist über die Zeit. Dann wäre es sogar besser gewesen, das Geld am Anfang auszugeben.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, wie es auf dem besten Weingut der Welt ist. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo ins ganz entfernte Südamerika. An dich, lieber Julian, wo bist du gerade?
Hey, ja, danke schön. Ich bin gerade in Argentinien, in der Mitte von Argentinien. Und also von der Nord-Süd-Ausrichtung in der Mitte und von der Ost-West-Ausrichtung relativ westlich. Aber da können wir vielleicht am Ende noch ein bisschen weiter zu sprechen.
Das machen wir. Aber ganz kurz zur Abfrage. Und da gibt es offensichtlich gute Weingüter.
Ja, gibt es exklusive, beste Weingüter, ja. Kann ich okay. Da gleich ja, was bin ich zu berichten. Aber lass uns erst ein bisschen über Finanzen sprechen. Ich denke, das ist ja der Hauptgrund, warum hier jemand reinhört.
So machen wir es. Und zwar haben wir heute uns vorgenommen, wir wollen ein bisschen über ja sozusagen Gegenwind bei Geldanlagen sprechen. Dafür ist, glaube ich, erstmal zu wissen, okay, es gibt verschiedene Geldanlagen und ich glaube, da müssen wir jetzt gerade nicht in die Tiefe gehen, weil alle, die uns hören, die werden schon so ein bisschen wissen, dass es nicht nur eine gibt. Aber, und das wissen vielleicht gar nicht alle, es gibt durchaus nicht nur eine Art von Parametern, die wir berücksichtigen müssen bei einer Geldanlage, die dann die Rendite oder die Zinsen, je nachdem für welche Geldanlage man sich so entscheidet, reduzieren. Julian, ich würde dich bitten, übernimm doch an dieser Stelle gerne mal und erklär uns so ein bisschen, welche Arten von Gegenwind, wie wir sie jetzt hier gerade ganz nett bezeichnet haben, gibt es denn überhaupt?
Ich starte total gerne mal wieder mit einem Bild. Stell dir vor, du sitzt auf dem Fahrrad und es ist windig, also du bist irgendwo an der Küste unterwegs. Meine Freundin zum Beispiel, die kommt aus Friesland ursprünglich und hat mir erzählt, ja, wenn sie manchmal als Kind in die Schule mit dem Fahrrad musste, dann hat sie das Fahrrad lieber geschoben, weil sie dann schneller war, als wenn sie gefahren ist, weil so viel Gegenwind da gewesen ist. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber stell dir vor, du bist auf dem Fahrrad und der Wind kommt von vorne. Wenn du dann überhaupt nicht trampelst, dann treibt der Wind dich ja nach hinten, weil dein Körper halt dementsprechend eine Angriffsfläche für den Wind darstellt. Und dann gibt es die nächste Stufe, da trampelst du ein bisschen ins Fahrrad und dann produzierst du quasi so viel Gegentrieb, wenn man das so nennt, keine Ahnung, dass du halt den Wind ausgleichst und mehr oder weniger auf der Stelle stehst. Und dann gibt es natürlich das ausreichende Trampeln, dass du gegen den Wind ankämpfst und auch wirklich nach vorne kommst. Und bei Geldanlagen ist das auch so, dass es einfach diesen Gegenwind gibt, diese Widersacher. Was schade ist, dass wir das nie so richtig lernen und uns dem gar nicht bewusst sind. Aber wenn wir die gleich ansprechen, dann wird jeder sagen, ah ja, klar, habe ich schon von gehört oder verstehe ich. Aber wir haben sie nicht so wirklich auf dem Schirm. Und das ist super wichtig, das zu wissen. Denn sonst kann es schon mal sein, dass wir irgendwo unser Geld anlegen und es von den Zahlen her mehr wird, der Wert aber trotzdem weniger ist über die Zeit. Und dann wäre es sogar besser gewesen, das Geld am Anfang auszugeben.
Ja,
passt
klar,
das so vom Bild nachvollziehbar?
Ich kann es nachvollziehen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch, aber ich bin da ganz optimistisch. Jetzt lass uns doch mal konkreter werden. An was denkst du? Ich denke zum Beispiel als allererstes an das Thema Inflation. Das ist ja irgendwie immer so ein Ding, was unterm Radar fliegt, was man irgendwie weiß, aber es gibt halt nicht so richtig konkrete Zahlen, beziehungsweise die konkrete Zahl der Inflation ändert sich ja stetig. Und in ausgewiesenen Werten, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel das Schreiben von einer gesetzlichen Rentenversicherung bekomme, steht dann drauf hier, sie kriegen 1.000 Euro Rente. Und dann denken Leute, ach, ist ja toll, 1.000 Euro, aber vergessen, es ist ja erst in 40 Jahren oder meinetwegen auch in 30 oder in 20 oder in 10. Aber dann habe ich ja eine andere Kaufkraft. Und das vergessen viele Leute, weil es irgendwie nicht so richtig greifbar ist. Also das ist zum Beispiel was mir einfällt.
Korrekt, genau. Und das ist auch mit Sicherheit erstmal der stärkste Gegenwind. Fangen wir da direkt mal mit an. Ist aber nicht der einzige. Inflation, also der Verlust des Wertes der Geld über Zeit, Kaufkraftverlust, ist etwas, das Gott sei Dank in der Welt, in der wir leben, also im mittleren westlichen Europa, genau in dem Rahmen ist, wie es eigentlich auch sein soll. Also die Europäische Zentralbank, die sorgt dafür, dass die einigermaßen konstant bleibt und es ist auch nicht schlimm, wenn es die gibt. Man muss halt nur wissen, dass es sie gibt. Und du hast schon genau richtig gesagt, das Ganze schwankt. Das kann mal bei Null sein, gab es eine Phase noch gar nicht so lange her. Es kann auch mal hoch sein, da hatten wir sogar mal ein, zwei, drei Jahre nahezu 10%. Lass uns da mal ein Mittel über ganz lange sehen. Und das ist auch ungefähr so das Ziel von den Zentralbanken, 2,5, 3,5%. Also wir sagen mal, im Schnitt sind es 3% pro Jahr. Mit Sicherheit ist es selten so, dass es in einem Jahr genau 3% sind. Es ist entweder mal weniger oder mehr. Aber wir betrachten das über einen längeren Zeitraum und dann kann man damit ganz gut arbeiten. Die spannende Frage ist jetzt, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Wert meines Geldes, also das, was ich mit dem Geld kaufen kann, pro Jahr im Schnitt um 3% sinkt. Das klingt erstmal nicht nach viel. Wenn man das aber mal über mehrere Jahre rechnet, dann ist man bei 30, 40 Jahren schon nur noch bei der Hälfte des Wertes des Geldes. Und wenn du jetzt zum Beispiel die gesetzliche Rente ansprichst, dann ist das ja oft so, die ist erst in 20, 30, 40 Jahren und wenn dann da steht 1000 Euro, dann kann ich mir heute schon vorstellen, wenn ich das weiß, ah, okay, die Zahl 1000 Euro bedeutet dann, dass es ungefähr der Kaufkraft von heute 500 Euro entspricht. Und bei den meisten wird es dann schon schwierig, davon überhaupt irgendeine Lösung fürs Wohnen zu bezahlen. Also du kannst da weder ein Haus von unterhalten, noch kannst du davon eine nette Wohnung mieten. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, um die Effekte, sondern einfach nur, dass es das gibt. Und der Effekt ist so ein bisschen so wie Haare wachsen. Von heute auf morgen merke ich nicht, dass die Haare wachsen. Ich merke es wahrscheinlich selbst auch nicht mal, wenn ich ein Jahr nicht beim Friseur gewesen bin, weil es ja jeden Tag, keine Ahnung, einen halben Millimeter dazu kommt. Aber wenn du mich ein Jahr nicht siehst, dann sagst du auf einmal, oh Julian, was ist denn bei dir passiert? Und genauso ist es auch bei dem Geld. Man merkt nicht, dass alles ganz, ganz langsam stetig teurer wird. Aber wenn man mal zwei länger auseinanderstehende Zeitpunkte nimmt, dann merkt man da einen Riesenunterschied, wenn man die sich betrachtet. Und was bedeutet das jetzt fürs Geld? Wenn ich mein Geld irgendwo parke oder anlege, dann sollte ich berücksichtigen, dass mein Geld auch mindestens die Chance hat, die Inflation auszugleichen. Wie beim Fahrradfahren, ne? Wenn ich jetzt aufs Fahrrad steige und so wenig trampel, dass der Wind stärker ist, dann wäre es ja besser gewesen, wenn ich gar nicht aufs Fahrrad gestiegen wäre, sondern stehen geblieben wäre, weil ich dann trotzdem, obwohl ich ein wenig trampel, nach hinten getrieben werde. Und das ist einer der wirklich ganz gefährlichen großen Gegenwinde.
Okay, gut. Welche gibt es denn noch?
Fällt dir was ein? Hast du eine Idee?
Ja, mir würde noch das Thema Steuern einfallen, weil je nachdem, beziehungsweise, nee, gar nicht je nachdem, sondern jede Geldanlage hat ja irgendwie auch oder erzielt im besten Falle Erträge und die müssen wiederum versteuert werden.
Korrekt, genau. Da ist es etwas schwieriger, das prozentual zu betiteln. Da kommen wir vielleicht nachher dazu. Aber grundsätzlich hast du recht. Alle Gelder, die ich anlege und die sich dann vermehren, das sollte ja das Ziel sein. Da habe ich hinterher Erträge und die muss ich in irgendeiner Art und Weise entweder jährlich oder am Ende dann versteuern, weil der Staat sagt, das ist auch eine Art von Einkommen und Einkommen ist in Deutschland immer steuerpflichtig. Das Gute ist, dass man hier nur die Kapitalertragssteuer hat und die pauschal bei 25% anzusetzen ist und nicht wie Arbeit mit bis zu 42 oder 45% in der Spitze. Also man zahlt darauf weniger, muss dafür nichts tun, aber trotzdem haben wir auch hier diesen Gegenwind. Warum habe ich gerade gesagt, ist prozentual ein bisschen schwieriger zu betiteln, obwohl wir ja genau wissen, wir haben unsere 25% plus gegebenenfalls Kirchensteuer oder Solidaritätszuschlag, weil das nicht ein Prozentsatz ist, mit dem wir rechnen können, sondern wir müssen das hinterher auf unseren Gegenwind obendrauf rechnen. Also wir runden das jetzt mal ab auf die nur 25%. In der Realität ist es ein bisschen mehr. Aber diesen Faktor müssen wir hinterher noch oben drauf packen. Und da habe ich tatsächlich schon Menschen getroffen, die sagen, ja, ich wähle lieber schlecht verzinste Anlagen, weil dann muss ich ja weniger Steuern zahlen. Das ist so halb richtig. Also erstens ist es nur halb richtig und zweitens auch nicht besonders clever. Weil prozentual zahle ich immer das Gleiche. In absoluten Zahlen ist natürlich auf einen höheren Betrag nicht mehr Zinserträge erzielt habe, das mehr, aber prozentual ist das Gleiche. Und wenn ich mehr erzielt habe, dann bleibt mir natürlich auch nach Steuern mehr über. Also nach der Philosophie, was ist besser? Ich muss 1 Euro versteuern und der ist steuerfrei meinetwegen sogar, oder ich muss 1 Million versteuern und dann da 250.000 Euro von abgeben. Also natürlich möchte man diese 250.000 vielleicht nicht so gerne abgeben, aber hinterher 750.000 netto ist immer noch mehr als 1 Euro brutto wie netto. Also auch das muss man berücksichtigen. Ja. Ist auch nochmal Widersacher.
Ja, das stimmt. Hatte ich aber auch schon mal so ein Gespräch. Worum ging es denn da nochmal? Das war irgendwie auch, ich glaube, ein Festgeld mit, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, 4% oder sowas, die es dann ja vereinbart gab. Und oder man hätte ja irgendwie investmentbasiertes Sparen machen können im Depot. Und dann hat er sich für das Festgeld entschieden mit der Begründung, lieber, wie geht denn der Spruch nochmal, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Das ist ein ganz gefährlicher Spruch, der nach meiner Kenntnis auch nur in Deutschland existiert und immer dafür sorgt, ich nehme lieber die Dinge, die nahezu garantiert geringer, mit einem geringeren Wert möglich sind, als die, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, aber ein ganz anderes Ergebnis bedeuten können. Und also wenn du so lebst, dann ist das quasi immer die Philosophie, maximal möchte ich gerne Mittelmaß. Damit wirst du aber in keinerlei Sicht ein großartiges Leben erzielen. Weil immer wenn du nach etwas Großartigem strebst, natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass es mal nicht klappt. Und du hast wahrscheinlich einfach nur Angst vor Enttäuschung psychologisch und willst dich selbst vor Enttäuschung schützen, weil du damit nicht umgehen kannst. Aber du wirst, also das Einzige, was du dann hast, du hast die garantierte Enttäuschung, die nun nicht so groß ist, dass du sie nicht als Enttäuschung wahrnimmst. Aber damit passiert nichts Großes im Leben, auch bei Geldanlagen nicht.
Hier mal ganz kurz an Torge und an Julian. Torge, du musst das bitte rausschneiden. Und Julian, du bei dir... Ich weiß nicht, ob du das Mikro zu nah an dir dran hast, aber es rauscht die ganze Zeit und ist immer ein zu hören. Also auf jeden Fall höre ich das. Okay, kannst du irgendwie dein Mikro freier machen oder so?
Der Punkt ist, du hörst nicht meine Aufnahme, weil ich nehme das ja mit dem Profimikro auf und du hörst jetzt natürlich mein
Ich höre deine Kopfhörer? Okay, ja gut.
Also vermutlich ist das Rauschen nicht auf der Aufnahme, aber ich mache jetzt mal das Mikro ein bisschen weiter weg von meinem Mund. Jetzt müsste es eigentlich weniger rauschen, auch für dich,
wenn ich so spreche. Ich glaube schon, oder? Ja. Mhm, ja, auf jeden Fall ist es jetzt gerade erstmal nicht, aber ja. Okay, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Thema Besteuerung. Ja, okay, dann machen wir den nächsten Punkt, ja?
Ja, genau. Geht gleich weiter mit der Aufnahme. Dann kannst du wieder damit... Wenn du es rausgeschnippelt hast, Torge, hier gleich weitermachen. Danke.
Genau. Okay, gut. Wollen wir ein bisschen weitermachen. Was sind denn weitere Gegenwinde?
Ja, mir fallen mindestens noch 2 ein. Erstens, wenn ich an meine Lieblingstagesgeldhopper denke, die einmal im Monat gucken, wo bekomme ich denn aktuell den höchsten Zins bei einem Tagesgeld und dann von Anbieter zu Anbieter hoppen und gar nicht zum einen merken, wo sie überall ihre Daten hinterlegen, aber zum anderen auch überhaupt gar nicht merken, wie viel Aufwand sie da betreiben, dann ist das mit Sicherheit der Gegenwind Aufwand. Bedeutet, wie viel Zeit muss ich eigentlich aufbringen, um mich um meine Geldanlage zu kümmern. Also eine Geldanlage, um mich, die ich mich gar nicht kümmere, die gibt es nicht. Natürlich sind es bei unterschiedlichen Produkten unterschiedlich aufwendige Dinge. Aber ich sollte auf jeden Fall auch mal meine Zeit einrechnen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich gebe mein Auto nicht zum Ölwechsel oder zum Radwechsel in die Werkstatt, sondern macht das selber, dann sollte man schon auch rechnen, okay, was koste ich mich denn pro Stunde und ist es dann günstiger oder teurer, wenn ich das mache? Oder das klassische betriebswirtschaftliche Beispiel, macht es Sinn, zu Hause selber zu putzen oder lieber zur Arbeit zu gehen oder sein Business voranzutreiben, weil man da weiß, ich habe einen höheren Stundenlohn als das, was ich dann der oder dem Putzfrau, Putzmann dann bezahle. Und diesen Aufwand sollte man auch auf jeden Fall monetarisieren, also für sich definieren, was koste ich mich in der Stunde oder was sind meine Opportunitätskosten, könnt ihr in der Stunde dann zum Beispiel auch in der Sonne liegen oder Sport machen oder shoppen gehen oder mit Mädels einen Drink nehmen oder was auch immer so ich gerne mache und das dann auch gegenüberstellen und das sollte man für sich halt auch monetarisieren. Und ein weiterer Gegenwind, an den ich noch denke, ist auch ein Risiko, denn es kann ja auch immer sein, dass ich eine Geldanlage tätige, die salopp gesagt in die Hose geht oder ich hinterher weniger zurückbekomme oder was auch immer. Also zum Beispiel bei Banken ist es so, dass die Bank pleite ist, meine Kohle weg. Meistens habe ich erstmal noch eine Einlagensicherung von 100.000 Euro. Das Ziel ist aber natürlich auch nicht, maximal 100.000 Euro zu besitzen. Also das Risiko sollte auch immer noch irgendwie in eine Aussicht auf mehr Rendite eingepreist sein.
Ja, stimmt. An das Thema Aufwand habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht gedacht, aber hast du natürlich auch recht, klar. Die Tagesgeldgeschichte, ja, das hört man ja immer mal wieder und da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, so hui, okay, das ist ja eine spaßige Aufgabe.
Ja, na gut, also Beispiel, was ist denn? Du hast da irgendwie 20.000 Euro, das ist ja schon eher viel für Tagesgeld.
Ja.
Und du hast dein Tagesgeld, das macht bisher 3% und dann siehst du irgendwo, es gibt irgendwo anders 3,5%, dann sagst du, boah, krass, prozentual gesehen ist das ja ein Sechstel mehr, also was ist ein Sechstel? Irgendwie 16%, glaube ich. Ja, aber 0,5 auf 20.000 Euro sind, ich glaube, 100 Euro, wenn ich jetzt richtig im Kopf rechne, lohnt es sich für 100 Euro mehr Ertrag, und das auch nur, wenn das Geld das gesamte Jahr da lag, das Konto zu eröffnen, mich darum zu kümmern, mich bei der Bank zu legitimieren, wieder meine Daten irgendwo preiszugeben, vielleicht irgendwie auch wieder einen Schufa-Eintrag zu bekommen. Wie lange brauche ich dafür? Und also da will ich wirklich jedem aufrufen, überleg, was ist dein eigener Stundenlohn? Also meiner ist deutlich über 100 Euro. Und wenn ich da jetzt irgendwie anderthalb Stunden insgesamt mit Recherche und Öffnen und sowas verbrauche, dann habe ich ja krass Minus gemacht.
Ja. Ja. Was ist denn mit sowas wie Währung?
Sehr gut. Das ist natürlich auch noch ein, nennen wir es mal, Bonus-Gegenwind, an den ich gedacht habe, den ich gleich auch noch erwähnt hätte. Ja. Solange ich im Euro-Raum investiere, ist das erstmal egal, wenn ich in Euro investiere. Aber sobald ich auf die Idee komme, ja, ich mache das jetzt zum Beispiel auf einem schwedischen Konto in der schwedischen Krone. Ich weiß, es ist zwar auch noch der Euro-Raum, aber trotzdem gibt es ja die schwedische Krone. Wenn ich dann da mehr Prozente bekomme, aber der Kurs zwischen Euro und schwedischer Krone schwankt, dann muss ich das auch noch mit einpreisen, weil es kann ja auch sein, dass das dann ganz mal gegen mich läuft und der Euro dann dementsprechend abwertet. Dann habe ich dann zusätzliches Problem bei dem Geldtransfer, wenn ich es irgendwann mal wieder zurück in Euro bekommen möchte, um es in Euro auszugeben. Und das sollte man berücksichtigen, sollte man in andere Länder gehen. Sei es nun, weil es näher ist, die schwedische Krone oder ich das dann in Dollar mache oder Yen oder was auch immer. Also da haben sich auch schon große Unternehmen und teilweise sogar Staaten mit verspekuliert, weil auf einmal der Zins das nicht aufgewogen hat, was da an Währungsdifferenz entstanden ist.
Ja. Okay, ja gut, soviel erstmal zu den Währungen. Dann fällt mir noch das Thema Kosten ein und ich weiß gar nicht, warum es mir erst jetzt einfällt, weil das ist ja wahrscheinlich häufig so dieses, ja eigentlich der erste Gedanke, den man hat bei Gegenwind. Was ist denn damit?
Definitiv auch noch ein Punkt. Ist wahrscheinlich eher schwierig zu betrachten, weil wir nicht pauschal immer Kosten haben. Also Inflation oder Besteuerung oder den Aufwand habe ich immer. Kosten sind selektiv, das kann man jetzt nicht allgemein betrachten, sondern muss halt immer für den Einzelfall gesehen werden. Beispiel, wenn wir jetzt mal von wirklich richtig schlecht verzinsten Produkten sprechen, wie ein Sparbuch, wie ein Bausparvertrag, wie ein Tagesgeld, und dann fällt mir sofort ein, ah okay, Sparbuch und Tagesgeld hat normalerweise gar keine Kosten, Bausparvertrag dann schon. Alles drei sind keine Geldanlagen aus Sicht eines Experten, sondern eine Katastrophe. Trotzdem braucht man zur Not ein bisschen Tagesgeld, um Geld zu parken, sollte aber nicht da liegen, um langfristig zu wachsen. Aber Sparbuch und Bausparvertrag zum Beispiel kann man ausschließen. Liegt aber beim Bausparvertrag jetzt nicht daran, dass er Kosten hat und das Sparbuch nicht, sondern weil es an sich gesehen ein unattraktives Produkt ist. Aber es gibt auch Produkte, die haben sogar noch höhere Kosten als im Bausparvertrag, aber trotzdem eine Daseinsberechtigung, weil die Frage ist immer, was habe ich denn nach Kosten erzielt? Und provokativ kann man ja auch mal fragen, möchtest du lieber eine Anlage, die gar keine Kosten hat und 1% dir hinterher bringt, oder eine Anlage, die dir 10% Ertrag bringt? Du musst aber einmalig 10% Einstiegskosten mit einkalkulieren. Also da merkt man ja relativ schnell, oh, wenn ich ein halbes Jahr Geld anlege, dann lohnt sich die zweite Anlageform nicht. Aber wenn das Geld ein paar Jahre da liegt, habe ich ja viel mehr an Nettogewinn gemacht als über das Sparbuch. Also definitiv ein wichtiger Punkt, kann man aber pauschal nicht beantworten. Und es gibt Produkte, da sind auch hohe Kosten auf jeden Fall, haben ihre Daseinsberechtigung, und die sollte ich dann auch auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt auch Produkte, die haben geringe Kosten und taugen trotzdem nichts.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Punkt, wieso ich da jetzt nicht als erstes dran gedacht habe, weil Kosten sind erst einmal nichts Schlimmes und völlig in Ordnung. Ich mache aber häufig die Erfahrung in Beratungsgesprächen, dass sich Kunden viel zu Gedanken über Kosten machen, die den Umfang der Relevanz eigentlich total sprengen. Also Kosten sind häufig nicht das Problem einer Geldanlage, sondern, oder dann wird viel zu sehr auf die Kostenseite als auf die Renditeseite geschaut. Insofern, ja, Kosten sind wichtig, also auch als Gegenwind zu betrachten, aber vielleicht gar nicht so ein böser Gegenwind, wie viele meinen.
Nennen wir es mal Seitenwind. Also es kann mir helfen, ja. Kann mir aber auch nicht helfen.
Ja.
Ja, also genau wie du sagst, oftmals sind wir sensibler bei den Kosten, weil wir das Gefühl haben, wenn ich Kosten habe, dann gebe ich etwas ab und das kommt bei irgendeiner anderen Instanz an, und ich möchte eigentlich nicht, dass zu meinem Nachteil jemand anderes, vorsichtig formuliert, profitiert. Aber bei der Inflation, die ist immer da, daran denke ich gar nicht. Und das ist natürlich ein Mindset-Fehler, weil wir es nie so richtig gelernt haben. Ganz oft werden wir ja überall programmiert mit Vorsicht, Kosten, 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 zahl für nicht zu viel. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber ich glaube, noch teurer als etwas irgendwo zu viel zu bezahlen, ist etwas zu wenig zu bezahlen. Und andersrum sollte es eigentlich sein, also ich sollte sehr inflationssensibel sein, auch sensibel auf, wie hoch ist mein Aufwand, dass ich mich mit kümmere, also da auch diese Opportunitätskosten mit einkalkulieren, auch das Risiko mit einplanen und dann natürlich bei den Produktkosten gucken, sind die gerechtfertigt oder nicht. Kann man einfach pauschal nicht sagen, ist gut oder schlecht, aber pauschal würde ich nicht sagen, dass Produktkosten schlecht sind, weil wenn ich mir dadurch coole Vorteile einkaufe, dann ist es auch einfach gerechtfertigt, weil warum sollte etwas, was mir mehr Vorteile gibt, nicht auch mehr für die Instanz, wo es herkommt, mehr Vorteile, also letztendlich Gewinn dann ermöglichen. Also im besten Fall gewinnen ja beide. Also ein Porsche kostet halt nun mal mehr als ein Polo. Aber wenn man ehrlich ist, ist es auch das geilere Auto. So, also dann dürfen die halt auch die Ingenieure ein bisschen mehr dafür bekommen als für so ein Polo.
Ach ja, und es gibt ja auch gar keinen Grund, dass da keine Kosten entstehen sollten, weil ich meine, wir sind ja nicht bei der Caritas. Also jeder, der irgendwie Geldanlage betreiben will, weiß, dass das ein ökonomischer Bereich ist und dementsprechend natürlich natürlich irgendwo Kosten entstehen, weil Leute bezahlt werden müssen, weil Systeme bezahlt werden müssen oder wie auch immer, oder Produkte. Ja, aber gut, lass uns das Thema Kosten vielleicht an dieser Stelle.
Ja, mir fällt da gerade direkt noch was ein. Und zwar habe ich ja auch sogenannte Opportunitätskosten oder versteckte Kosten. Also wenn ich jetzt als Beispiel eine Anlage habe, nehmen wir ruhig die wir gerade hatten, die stellt mir in Aussicht, dass ich 10% Ertrag pro Jahr erziele und habe einmalig 10% Kosten, dann würde ich ja erstmal kostensensibel sagen, oh, Alarm, Alarm, 10%, das ist aber ganz schön viel. Dann gehe ich ja lieber auf das Tagesgeld, da habe ich gar keine Kosten. Und das ist eben falsch. Da habe ich auch Kosten, Opportunitätskosten, die werden mir nur nicht offensiv in Rechnung gestellt, weil wenn ich da meinetwegen meine 3% auf dem Tagesgeld bekomme, dann ist es ja nicht so, dass das Geld, was ich da hinbringe, irgendwo hingeroutet wird von dem Tagesgeldanbieter, wo es 3% bringt, sondern da bringt es dann seine 4, 5, 6%. Und die Differenz zwischen den 5% wo das Geld eigentlich liegt und den 3, die ich dann bekomme, steckt sich dann auch der Anbieter in die Tasche. Das sind auch Kosten, die werden nur nicht als Produktkosten ausgewiesen, sondern es ist halt dann eine Zinsminderung. Und das muss man halt verstanden haben, dass das auch gibt. Und ich sehe gar nicht, dass, weil mir da gefühlt kein Geld abgezogen wird, weil ich einfach nur meine 3% bekomme, ohne dass ich irgendwie eine Rechnung dann erhalte. Aber die Rechnung sind die Opportunitätskosten, dann hätte ich es woanders angelegt, hätte ich mehr Ertrag erzielt. Also Kosten haben wir immer, ohne jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, aber das fiel mir gerade nochmal ein, um einfach auch das Mindset dazu schärfen. Also wenn ich einfach eine Anlage habe, die vermeintlich keine Kosten hat, dann hat sie schon auch Kosten.
Gut, so viel dazu. Ich würde an dieser Stelle, glaube ich, mal festhalten. Wir haben jetzt über verschiedene Gegenwinde gesprochen. Jetzt stellt sich für mich aber so ein bisschen die Frage, und nun? Also wie kann denn jetzt der Einzelne das prüfen? Weil wir haben ja schon gesehen, okay, es gibt auch immer wieder unterschiedliche Zahlen. Also Inflation ist, okay, können wir jetzt pauschal 3% annehmen. Besteuerung ist auch individuell, zumindest zum Teil. Wenn es jetzt nicht eine Kapitalertragssteuer ist, die relativ stars, mal abgesehen von Soli und Kirche. Was ist jetzt das To-Do für den Einzelnen, wenn der Einzelne die Geldanlage für sich prüft? Welchen Nutzen, welchen Vorteil bringt mir die?
Relevante Frage. Mein Vorschlag ist, dass wir so etwas ansetzen wie, das ist der Gesamtgegenwind, der immer da ist. Und das sollte mein Bewusstsein sein, dass ich anstrebe, dagegen anzukämpfen. Also Inflation haben wir gerade schon gesagt, haben wir 3%. Jetzt muss jeder für sich selber einpreisen. Mein persönlicher Aufwand, wie hoch will ich das denn prozentual einpreisen? Ich setze jetzt einfach mal unten an bei 1-2%. Was mich das auch kostet, dann habe ich noch das Risiko von meinetwegen 1-2% und die Besteuerung als Gesamtfaktor obendrauf. Wir wissen, wir haben 25% Mindestbesteuerung, eher ein bisschen mehr. Das, wenn man es anders rechnet, wir kommen jetzt ja von unten, wir haben ja nicht brutto und ziehen es ab, sondern wir müssen ja den Kehrwert nehmen, dann haben wir ungefähr da einen Faktor von ein Drittel, also Faktor 1,333. Und wenn wir es zusammenrechnen, ich nehme jetzt einfach mal überall das geringstmögliche, jeder kann natürlich für sich auch mehr ansetzen. Risiko 1%, Aufwand 1%, Inflation 3%, sind wir schon bei 5%. Da den Faktor nochmal 1,3 drauf, sind wir bei 6-7%. Und so merkt man, dass eine Geldanlage, wenn Geld länger geparkt werden soll und nicht nur parken, sondern daraus dann wachsen ist, muss schon 6% aufwärts bringen, damit ich überhaupt wirklich bei 0,000 bin. Und da wird der eine oder andere jetzt wahrscheinlich schlucken und sagen, boah krass, das war mir so gar nicht bewusst. Aber alles andere, was unterhalb von 6% ist, ist eigentlich keine Geldanlage, sondern ich mache damit unter Berücksichtigung aller Gegenwinde, aller Themen, die da sind, eher Verlust mit. Nicht von der Zahl, aber von dem Gesamtwert her, wenn ich das mit einpreise. Und das ist so ähnlich wie wenn du eine Handwerkerrechnung bekommst. Dann kann man sagen, ja, aber der hat ja jetzt nur eine halbe Stunde rumgeschraubt. Ja, aber da drin ist halt auch die Kosten für seine Ausbildung, die Kosten für das Werkzeug, die Kosten für seine ganzen Sozialversicherungen und viele Dinge, die man so erstmal gar nicht sieht. Und deswegen muss man immer so eine Ganzkostenbetrachtung machen und sich nicht in die Tasche lügen und sagen, ja, aber wenn ich da meine 0,5 oder 1% bekomme, dann ist das schon gut und blende das aus wie so Kopf in den Sand. Zack, ich will das nicht berücksichtigen, sondern wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst, dass dein Geld gut für dich arbeiten soll, dann fängt Arbeiten oberhalb von 6 an.
Uff. Ja, 6 ist schon eine erhebliche Zahl. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, da muss jetzt der eine oder andere mal tief durchatmen. Aber gut, es bringt ja auch nichts, sich da in die Tasche zu lügen, sondern realistisch zu betrachten, wo fängt Geldanlage an. Gut, das sollte also auch klar sein, Bitte?
Mein Wunsch wäre hier quasi, dass man Geld an oder alle die Dinge, wo man irgendwo Geld liegen hat, in zwei Bereiche teilt. In dem Bereich, da mache ich dann Minus mit, also alles, was unter 6 ist. Und alles, was 6 und mehr ist, da mache ich dann potenziell Plus mit. Mit dem Ziel, natürlich auch unter 6 ein bisschen was liegen zu haben, Stichwort Liquidität. dass ich einfach immer handlungsfähig bin, aber da sollte so wenig wie möglich liegen und nur so viel wie nötig, damit der Rest des Geldes, was ich habe, oberhalb von 6 irgendwo liegt, damit möglichst ein großer Anteil von meinem Gesamtvermögen für mich auch wirklich konstruktiv arbeiten kann. Und dann schließt sich natürlich ganz schnell die Frage an, ja, aber wo bekomme ich denn überhaupt 6% oder mehr? Ist das überhaupt realistisch zu erzielen, Amelie? Was meinst du?
Naja, wir haben ja schon mal die eine oder andere Folge gemacht. Insofern kann ich sagen, ja, es ist durchaus realistisch, 6% aufwärts an Rendite zu erzielen.
Ja, definitiv. Das ist dann natürlich nicht mehr mit klassischen Bankprodukten möglich, sondern da braucht man dann zum Beispiel ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Aktienbeteiligung, Private Equity, diese Dinge, wo man auch sagt, ah ja, habe ich schon gehört. Und vermögende Menschen machen das sowieso. Übrigens ganz spannend, schaut man sich mal die Unterschiede an zwischen verschiedenen Anlegertypen. Also es gibt wirklich wissenschaftliche Auswertungen, die sagen, dass die ärmsten Deutschen ihr Geld ganz anders anlegen als die reichsten Deutschen. Der Unterschied ist vor allem, dass bei den Ärmsten sind viele Bausparprodukte zu finden, die die Reichsten nicht haben. Und die Reichsten wiederum haben viele Wertpapiere, also genau die, die die Chance haben, 6, 7, 8, 9% oder mehr zu erzielen. Und wichtig ist jetzt, dass jetzt nicht der Gedanke aufpoppt, ja, das ist ja klar, wenn ich viel Geld habe, dann kann man das machen. Nein, das geht ja mit jedem Euro. Die Frage ist halt nur, habe ich Interesse daran, mich mit meinem Geld zu beschäftigen? Und wenn ich damit anfange, dann wird auch aus wenig viel schneller viel mehr. Ich muss es halt nur angehen. Und von meinem eigenen Geld kann ich auch nur bestätigen, dass da seit über 2 Jahrzehnten deutlich oberhalb von 6% unterwegs ist. Aber gleichzeitig treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, ja, das geht ja nicht, gibt's ja nicht. Und klar, wenn ich, das wird ja zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich das nicht glaube, dann mache ich es auch nicht und dann erziele ich es auch nicht. Aber wenn ich mich darauf einlasse und sage, hey, wie geht das denn? Einer der wichtigsten Coaching-Sätze, die ich jemals gehört habe, von geht nicht zu, wie geht das denn zu wechseln im Mindset? Dann finde ich halt die Lösung und die Wege und dann macht es erst richtig Spaß zu wissen, dass das Geld für einen noch härter arbeitet, als man selbst es macht.
Sehr schön. Meinetwegen können wir an dieser Stelle mit dem Fachlichen schließen. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Was sagst du?
Ja, gerne. Also wenn da noch Fragen sind, darf natürlich gerne jeder einfach auf uns zukommen. Da stehen wir für jeden Dialog ja auch immer sehr gerne zur Verfügung.
Dann lass uns zurückkehren zu dem Weingut. Wie hat's denn geschmeckt?
Ja, okay, also du spielst an auf den Besuch des besten Weingutes der Welt in Argentinien.
Wer ist denn der Maßstab? Du hast das gesagt, es ist das beste Weingut der Welt oder steht das bei Google?
Ich würde mir das nicht ansatzweise zumuten, sowas beurteilen zu dürfen. Nein, es gibt tatsächlich, ich habe ein bisschen recherchiert und mich darüber auch dann mit den Weingutbesitzer ausgetauscht, eine Community von ungefähr 500 Journalisten, die jedes Jahr um die Welt reisen und das beste Weingut der Welt küren und da verschiedene Parameter auch mit berücksichtigen. Natürlich ist es zum einen, und das ist natürlich auch ausschlaggebend, die Qualität der Produkte, also der Weine, aber auch wie das Weingut gepflegt wird, wie es ausschaut, wie das architektonisch ist, wie die Experience ist da vor Ort, wenn man es besucht, gastronomische Erfahrung, also so verschiedene Aspekte fließen damit ein. Auch der Beitrag zum Beispiel zur Forschung, zur Wissenschaft, zur Entwicklung der Weinkultur und eben diejenigen, die ganz aktuell den Preis da bekommen haben, die haben wir besucht mit unserem Expeditionsmobil. Das war ganz cool, da durch die Weinreben fahren zu dürfen. Die haben ein Gebäude, das ist schon sehr imposant. Die haben ihr Weingut in Form einer Pyramide gebaut. Unten drin ist der Weinkeller und dann auf den Ebenen, die oberirdisch sind, sind dann die verschiedenen Präsentationsräume. Ganz toll auch innenarchitektonisch gestaltet und in dem Fall durften wir eine ganz exklusive Führung genießen, wo wir von der gleichen Rebsorte, gleich ausgebaut, gleicher Jahrgang, tatsächlich Nuancen herausschmecken durften, je nachdem, wo sie auf dem Weingut angebaut gewesen sind. Das war wirklich sehr beeindruckend und haben hinterher dann selber auch einen Mix daraus gemacht, um quasi alle verschiedenen Nuancen, die es da gab, geschmacklich zur Wirkung zu bringen.
Schön, das hört sich gut an. Wie viele Weingüter habt ihr noch vor euch?
Es gibt hier in der Region Mendoza 1200. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich werden wir nicht alle schaffen.
Ach, Quatsch.
Ein, zwei haben wir uns schon angeguckt und ein paar stehen auch noch vor uns, aber irgendwann ist er noch gut. Aber es ist schon, wenn man sich so ein bisschen für das Thema Wein begeistert, wirklich interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Philosophien sind, die unterschiedliche unternehmerische Ausrichtung auch. Also das ist ja auch das, was mich auch interessiert. Natürlich neben dem Wein so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Geschichte dahinter. Einige sind über Jahrhunderte, über Generationen im Familienbetrieb. Andere gehören dann irgendwann zu Großkonzernen, die man dann teilweise auch in Deutschland kennt. Wie haben verschiedene Unternehmenskulturen Einfluss auf die Produkte, auf die Qualität, auf das Marketing? Wie sind die Ausrichtungen? Ist es für den inländischen Markt? Wohin wird exportiert? Zum Beispiel ganz spannend. Also ich stelle dann auch mal viele Fragen bei den Führungen. Und die freuen sich dann auch, wenn sich jemand interessiert. Dann stelle ich fest, dass immer mehr nach China geht und das wiederum für mich dann ein guter Indiz dafür ist, dass das Durchschnittseinkommen oder der Wohlstand in China krass wächst und wieder eine Bestätigung mehr dafür ist, dass die als aufstrebende Weltmacht Nummer 1 zukünftig auf jeden Fall dann kaum noch zu bremsen sind. So. Und natürlich auch gerne alles das genießen wollen, was vor ein paar Jahren quasi eher der westlichen Welt vorbehalten gewesen ist.
Okay, ja. Gut, Julian, danke schön für deine Einblicke von deiner Weinverkostung. Ich würde an dieser Stelle sagen, liebe Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin.